Hey und herzlich willkommen zu unserem Podcast Träum weiter. Im Podcast geht es um spannende Fakten rund um das Thema Schlaf. Wir räumen auf mit Schlafmythen und zeigen dir, wie wichtig und faszinierend dein Schlaf ist. Aber bevor du jetzt in die Traumwelt abtauchst, bleib doch noch kurz wach und hör dir unseren Podcast an. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören und los geht's.
Jeder Studierende weiß ja, dass genug Schlaf wichtig ist, um aufnahmefähig und lernfähig zu sein. Doch gerade in Prüfungsphasen ist es oft so, dass man einfach viel zu wenig Zeit hat, um sich auszuruhen und einfach mal zu schlafen. Und gerade dann ist es essentiell, dass man trotz der wenigen Zeit so viel Erholung und Energie wie möglich bekommt und dass man eben also richtig schläft. Jetzt hören wir ein paar Methoden von Studis, um zu schlafen oder eben genug Energie für den Uni-Alltag zu haben und prüfen anschließend, ob diese Methoden aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet wirklich so sinnvoll sind. Fangen wir also jetzt an mit dem ersten Tipp. Leo, was kannst du empfehlen, um viel Energie und auch Konzentration in der Klausurenphase zu haben?
Also einmal ganz klassisch Koffein. Direkt morgens einen Kaffee und über den Tag noch Schwarztee und auch Energy Drinks und manchmal helfen auch Koffeintabletten dabei sehr gut.
Okay, alles klar.
Koffein ist leider nicht so eine schlaue Idee. Aber fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Unser Schlaf wird maßgeblich durch den zirkadianen Rhythmus beeinflusst. Der dauert ungefähr 24 Stunden. Dieser Rhythmus wird durch eine biologische Uhr im Gehirn, Achtung, schwieriges Wort, den suprachiasmatischen Nukleus gesteuert. Dieser reagiert besonders empfindlich auf Licht und spielt eine entscheidende Rolle in unserem Schlaf-Wach-Zyklus. Ein weiterer entscheidender Faktor ist das sogenannte Adenosin. Das Adenosin ist ein chemischer Stoff, der eigentlich bei jedem Erwachsenen ausgeschüttet wird und seine Konzentration steigt im Tag peu à peu mit jeder wachen Minute und erzeugt so den sogenannten Schlafdruck. Der Schlafdruck ist einfach ein wachsendes Verlangen nach Schlaf. Adenosin hat eine doppelte Wirkung im Gehirn, indem es zum einen die wachheitsfördernden Regionen dämpft und die schlaffördernden Regionen aktiviert. Hier kommt nun die Wirkung von Koffein ins Spiel. Das schlaffördernde Signal von Adenosin kann durch das im Kaffee enthaltene Koffein unterdrückt werden. Im Gehirn gibt es Rezeptoren, an denen normalerweise das Adenosin andockt und so den Schlafdruck vermittelt. Koffein allerdings konkurriert mit Adenosin um genau die gleichen Andockstellen und verhindert somit, dass das Adenosin an diese Andockstellen andocken kann. Dadurch werden wir wach und bleiben auch wach. Aber Obacht! Trotz des Koffeins wird das Adenosin weiterhin produziert. Sobald das Koffein aber nun gänzlich vom Körper abgebaut ist, kommt es zum sogenannten Koffein-Crash. Das angesammelte Adenosin entfaltet dann relativ schlagartig seine Wirkung und wir werden ruckartig müde. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, sollte der Zeitpunkt des Koffeinkonsums gut überlegt sein. Aufgrund der super individuell unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Koffeinabbaus kann man keine generelle Empfehlung aussprechen, aber es sollte vermieden werden, Kaffee erst spät am Nachmittag zu konsumieren, da es sich sonst auch auf den Nachtschlaf auswirken könnte. Zusammenfassend ist Koffein eine Möglichkeit, effektiv morgens wach zu werden. Allerdings ist es wichtig, den Zeitpunkt des Koffeinkonsums zu berücksichtigen.
Es folgt jetzt der zweite Tipp.
Also wir reden ja hier über Schlaf und deswegen würde mich interessieren, wie deine Schlafgewohnheiten aussehen. Was ist dein ultimativer Tipp für genug Energie an wichtigen Tagen?
Also wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, trinke ich abends noch so 1 bis 2 Gläser Wein. Dann kann ich besser einschlafen.
Alkohol hilft beim Einschlafen. Das ist wohl einer der weit verbreitetesten Mythen überhaupt. Die Vorstellung, dass Alkohol eine gute Einschlafhilfe sei, haben viele. Tatsächlich gibt es jedoch erhebliche Probleme, die durch den Konsum von Alkohol verursacht werden und unseren Schlaf maßgeblich beeinträchtigen. Wir schauen mal genauer drauf, warum das so ist. Alkoholkonsum führt zu zwei Hauptproblemen. Zum einen sorgt der Alkohol für Schlafunterbrechungen, welche uns morgens müde fühlen lassen, und zum anderen wird der REM-Schlaf, die Phase, in der wir träumen, unterdrückt. Das liegt daran, dass beim Abbau von Alkohol chemische Stoffe entstehen, insbesondere so welche, die man Aldehyde nennt und die den REM-Schlaf verhindern können. Ein faszinierendes Experiment zeigt den Zusammenhang zwischen Alkohol, Schlaf und der Fähigkeit, sich an Gelerntes zu erinnern. Versuchsteilnehmer nahmen 7 Tage lang an einem Experiment teil, bei dem sie eine künstliche Grammatik lernten. Dazu wurden die Versuchsteilnehmer in 3 Gruppen aufgeteilt. Es gab zum einen eine Kontrollgruppe, eine Gruppe, die am Tag des Lernens abends Alkohol trank, und eine Gruppe, die in der 3. Nacht der Woche alkoholisiert wurde. Am 7. und zugleich letzten Tag des Experiments sollten die Versuchspersonen nun zeigen, an was sie sich noch erinnern konnten. Das Ergebnis war beeindruckend. Denn die Kontrollgruppe konnte sich an alle erlernten Regeln erinnern, während Gruppe 2 und 3 erhebliche Einbußen zeigten. Die Gruppe, die am Tag des Lernens Alkohol konsumierte, konnte sich nur noch an die Hälfte erinnern, und selbst wenn der Alkohol Tage später konsumiert wird, geht eine deutliche Menge des Wissens verloren. Der einzige Ratschlag, der sich hier ableiten lässt, ist, die Finger vom Alkohol zu lassen, besonders während der Prüfungsphase. Die negativen Auswirkungen auf den Schlaf und das Gedächtnis sind nachweisbar, und der kurzfristig vermeintliche Schlafvorteil durch Alkohol wiegt die langfristigen Nachteile deutlich auf.
Jetzt kommt Tipp Nummer 3. Jeder kennt es, wenn man in der Lernphase ist und man muss sich lange konzentrieren und muss auch manchmal lange wach sein, und da hat man natürlich nicht immer genug Energie. Deswegen erzählt Sarah uns jetzt, wie sie genug Energie hat, um so solche Phasen durchzustehen.
Also ich mache gerne immer einen Powernap, weil wenn ich merke, dass ich lerne und nicht mehr kann oder nichts mehr in meinen Kopf reingeht, dann stelle ich mir immer so einen Timer auf 10 bis 15 Minuten und dann lege ich mich einfach hin und ja, dann entspanne ich mich einfach oder schlafe auch ein, und danach habe ich dann wieder die Energie, um wieder neue Sachen in meinen Kopf reinzukriegen, und das hilft mir eigentlich ganz viel. Also, ja.
Okay, super. Vielen Dank dir.
Ja, ein Powernap ist eine gute Idee, denn der Powernap oder auch als Powernapping bezeichnet, ist ein sehr kurzer Mittagsschlaf, der oft nur wenige Minuten dauert. Es handelt sich also eher um ein kurzes Einnicken. Eine Tiefschlafphase, wie sie zur nächtlichen Ruhe gehört, wird hierbei nicht erreicht. Aber wie ist das jetzt? Hilft ein Powernap wirklich beim Lernen? Und das ist klar zu beantworten, denn wenn wir vor dem Lernen einen kurzen Mittagsschlaf halten, fördern wir unsere Fähigkeit, überhaupt neue Erinnerungen bilden zu können. Und dazu habe ich eine Studie mitgebracht, in der eine Handvoll Menschen getestet worden ist. Diese Menschen wurden zunächst in 2 Gruppen aufgeteilt. Zum einen die eine Gruppe, die einen Mittagsschlaf hielt, und die andere Gruppe, die keinen Mittagsschlaf hielt. Danach durften beide Gruppen Vokabeln lernen, und nach einiger Zeit wurden diese dann wieder abgefragt. Und das Ergebnis war ganz erstaunlich, denn wer einen Mittagsschlaf gehalten hatte, wies einen Lernvorteil von rund 20% auf. Auch im EEG kann man Unterschiede sehen. Der REM-Schlaf zeigt sehr chaotische und diffuse EEG-Wellen, wohingegen der Non-REM-Schlaf in langsameren und viel gleichmäßigeren Hirnströmen mündet. Der Non-REM-Schlaf kann in weitere Unterphasen eingeteilt werden, und in einer dieser Phasen treten die sogenannten Schlafspindeln auf. Und um nun zu unserem Powernap zurückzukommen, hier beobachtet man einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Schlafspindeln und dem Lernvermögen. Bedeutet, Probanden, die während des Mittagsschlafs besonders viele dieser Schlafspindeln zeigen, weisen ein deutlich erhöhtes Lernvermögen auf. Also, Powernaps können hilfreich sein, allerdings sollten sie die 30-Minuten-Marke nicht überschreiten, da ansonsten der nächtliche Schlaf darunter leiden könnte.
Der 4. Tipp. Okay, also Kim erzählt uns jetzt, was ihr Trick ist, um guten Schlaf zu haben und auch genug Schlaf zu haben.
und vor allem auch in besonders stressigen Phasen oder in Prüfungsphasen dann auch genug Energie zu haben und auch gut lernen zu können.
Also ich persönlich finde es einfach wichtig, genug Schlaf zu haben, weil durch genug Schlaf sammle ich meine Energie. Und ich finde es immer brutal sinnvoll, die Zeit in meinen Schlaf zu investieren, dass ich das Gelernte einfach besser aufnehmen kann und verarbeiten kann über Nacht. Und vor allem in der Nacht, bevor ich eine Klausur schreibe, gehe ich immer besonders früh ins Bett, dass ich einfach ausgeschlafen bin und dann kann ich immer ganz beruhigend in meine Klausur gehen und muss auch keine Angst haben.
Okay, super. Vielen Dank.
Schlafen vor einer Klausur ist auf jeden Fall eine gute Idee. Denn Schlaf ist nicht nur das Fehlen von Wachsein, er spielt eine entscheidende Rolle beim Lernen und beim Erinnerungsvermögen. Wir haben ja schon gesehen, dass Studien zeigen, dass ausreichender Schlaf vor dem Lernen die Speicherung neuer Erinnerungen ermöglicht. Aber nicht nur vor dem Lernen ist Schlaf wichtig, sondern auch danach. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Was passiert während des Schlafes? In der Non-REM-Schlafphase, die wir ja schon kennengelernt haben, gelangen Erinnerungen aus dem Kurzzeitspeicher, dem sogenannten Hippocampus, in den Langzeitspeicher, den Cortex. Der Kurzzeitspeicher wird somit für neue Fakten freigeräumt, während der Langzeitspeicher mit frischen, immer wieder neuen Informationen gefüttert wird. Dieser Prozess wiederholt sich Nacht für Nacht und unser Erinnerungsvermögen wächst stetig. Interessanterweise betrifft die positive Wirkung des Schlafs nicht nur Faktenwissen. Auch motorische Fähigkeiten können maßgeblich verbessert werden. Und an dieser Stelle habe ich eine weitere Studie für euch mitgebracht, die zeigt, dass beispielsweise das Tippen mit der ungewohnten Hand, also mit der Hand, mit der man normalerweise nicht schreibt, nach einer Nachtschlaf zu erheblichen Verbesserungen führt. Die Geschwindigkeit stieg zum Beispiel um 20%, die Genauigkeit um 35% und sogar Schwierigkeiten bei der Ausführung, die sich am Vortag ergaben, lösten sich scheinbar wie von selbst auf. Aber wie kommt es dazu, dass solche Schwierigkeiten sich scheinbar wie von selbst auflösen? In der Nacht werden motorische Handlungen zu unbewussten und automatisierten Abläufen. So können Herausforderungen, die während des Lernens aufgetreten sind, über Nacht gelöst werden. Die Person ist so am nächsten Tag in der Lage, motorische Aufgaben reibungslos und ohne längere Pause zu bewältigen. Schlaf ermöglicht somit die Entwicklung von automatisierten Fähigkeiten und das ist schon ganz schön cool. Zusammenfassend lässt sich sagen, Schlaf ist nicht nur vor Klausuren von entscheidender Bedeutung, sondern generell für das Lernen. Egal, ob es um theoretisches Faktenwissen geht oder praktische Handgriffe, ausreichender Schlaf fördert das Erinnerungsvermögen und ermöglicht die Entwicklung und Verbesserung von Fähigkeiten. Also denkt daran, vor eurer nächsten Klausur ausreichend zu schlafen, um das Beste aus eurem Gedächtnis und euren Fähigkeiten herauszuholen.
Es folgt jetzt Tipp Nummer 5. Okay, also jetzt hören wir von dir, Lea, wie du am besten einschlafen kannst und was dein ultimativer Tipp ist, um auf jeden Fall immer genug Schlaf zu bekommen.
Also ich kann am besten einschlafen, wenn ich einen Fernseher laufen lasse, weil mich die Stimmen einfach von anderen Gedanken ablenken oder die mich vom Einschlafen abhalten. Genauso wie Podcast hören oder sowas, einfach weil da eben, wie gesagt, Stimmen laufen, die mich von meinen Gedanken, die mir durch den Kopf schwirren, ablenken und das mich einfach beruhigt. Und so kann ich am besten eigentlich einschlafen. Und was auch ein guter Tipp ist, ist einfach nicht direkt vorm Schlafen irgendwas zu essen.
Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Denn vielen Dank dir für deine Tipps.
Fernsehen vor dem Schlafen, kritisch. Aber werfen wir mal einen Blick darauf, warum es möglicherweise keine so gute Idee ist, vor dem Schlafengehen fernzusehen. Die Erfindung der Glühlampe und die damit verbundenen Veränderungen haben unseren natürlichen Schlafrhythmus komplett beeinflusst. Denn normalerweise setzt die Zwirbeldrüse, ein Areal im Gehirn, gesteuert durch den, Achtung, schwieriges Wort, suprachiasmatischen Nukleus, bei Dunkelheit das Schlafhormon Melatonin frei. Dieses Hormon, das Melatonin, macht uns schließlich müde. Wenn jedoch künstliches Licht, sei es von Deckenleuchten, Fernsehgeräten, Handys, Tablets und anderen Lichtquellen ins Spiel kommt, wird die Melatoninproduktion allerdings gehemmt. Noch problematischer allerdings wird es durch die Tatsache, dass Bildschirme von Handys, Tablets und Co. LED-Bildschirme sind, die hauptsächlich blaues Licht ausstrahlen. Und unsere Augen reagieren eben besonders empfindlich auf dieses blaue Licht. Das wiederum hat evolutionäre Gründe. Und einige Studien zeigen, dass das Lesen auf einem iPad anstelle eines Buches die Melatoninproduktion um ganze 50% reduzieren kann, was zusätzlich das Einschlafen erschwert. Aber wie kann man dieses Problem lösen? Hier kommen einige Tipps. Blaulichtfilter. Blaulichtfilter können auf Tablets und Co. aktiviert werden und halten einen Teil des schädlichen blauen Lichtes ab. Brillen mit Blaulichtfilter. Auch Brillen, die gelb getönte Gläser enthalten, können das schädliche LED-Licht abhalten. Abdunkeln. Während des Schlafens ist es wichtig, das Schlafzimmer ordentlich vor Licht zu schützen und es richtig abzudunkeln. Zusammenfassend können wir feststellen, dass Fernsehen vor dem Schlafengehen unseren natürlichen Schlafrhythmus stören kann. Es ist wichtig, sich der Auswirkung von künstlichem Licht bewusst zu sein, insbesondere blauem Licht. Durch die Verwendung von Blaulichtfiltern, gelb getönten Brillen und einer angemessenen Abdunklung des Schlafzimmers können wir jedoch Maßnahmen ergreifen, um besser in den Schlaf zu finden.
Und jetzt noch ein letzter Tipp. So, jetzt hören wir noch eine letzte Person, die uns ihre Methode für den bestmöglichen Schlaf verrät. Also, Michi, was machst du, um den bestmöglichen Schlaf zu bekommen, gerade wenn es um wichtige Situationen geht oder um die Prüfungsvorbereitung oder sowas ähnliches?
Also für mich ist es am besten, früh schlafen zu gehen. Ich kann dadurch auch total gut früh aufstehen und morgens sehr produktiv sein. Das liegt an meinem Chronotyp. Ich würde daher jedem empfehlen, einfach mal so einen Chronotypen-Test zu machen. Dann kann man seinen Tag dementsprechend strukturieren und mir hat das extrem geholfen, meine Produktivität zu steigern. Deswegen kann ich das auch jedem nur so empfehlen.
Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an.
Ob man früh oder spät ins Bett gehen sollte und ob man dann dementsprechend früher oder später aufsteht, hängt unter anderem von den sogenannten Chronotypen ab. Chronotypen beschreiben, ob eine Person eher ein Morgenmensch, also eine sogenannte Lerche, oder ein Abendmensch, das sind dann die sogenannten Eulen, ist. Das Ganze hängt mit der inneren Uhr des Individuums zusammen und während die einen also gar kein Problem damit haben, früh aufzustehen, vielleicht sogar noch vor der Schule, Uni oder Arbeit Sport treiben, ist es für andere eine echte Hürde, denn wie der Name schon sagt, sind Nachteulen Menschen, die erst abends so richtig aktiv werden. Grundsätzlich gilt erstmal festzuhalten, dass Eulen und Lerchen die Extrempole eines Kontinuums sind und die meisten Menschen sich irgendwo in der Mitte dazwischen befinden. Das heißt, sie sind weder richtige Lerchen noch sehr krasse Eulen. Trotzdem kann der Chronotyp Einfluss auf den Alltag haben, der oftmals stark unterschätzt wird. Aber was genau bestimmt unseren Chronotypen eigentlich? Welcher Chronotyp wir sind, hängt sehr stark von unseren Genen ab. Aber es gibt auch noch andere Einflussfaktoren, wie beispielsweise das Geschlecht oder aber auch das Alter. Kinder zum Beispiel sind von Natur aus eher Lerchen. Während der Pubertät verschiebt sich dieser Rhythmus aber immer weiter nach hinten und deshalb fällt es besonders Jugendlichen schwer, morgens früh aufzustehen. Dementsprechend gibt es in vielen Ländern den Vorschlag, dass die Schule später beginnen soll, da der frühe Schulstart den Jugendlichen so nicht den wichtigen Schlaf raubt, der gerade für das reifende Gehirn so dringend nötig wäre. Jungen sind von diesem Trend übrigens noch stärker betroffen als Mädchen. Ab Anfang 20 verschiebt sich der Schlafrhythmus aber wieder nach vorne, sodass ältere Menschen auch wieder eher zum Lerchentyp tendieren. Evolutionär betrachtet macht es übrigens Sinn, dass Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten einschlafen und aufwachen. So gab es früher immer Personen, die mögliche Gefahren im Blick hatten. Trotz dieses altersgebundenen Trends haben es Eulen aber in unserer Gesellschaft schwerer. Denn sowohl Schule als auch Arbeit beginnen in der Regel früh morgens und so widersetzen sich Nachtmenschen ihrem natürlichen Schlafrhythmus. Dieses Phänomen wird auch als sozialer Jetlag bezeichnet und kann weitreichende gesundheitliche, aber auch leistungsminimierende Folgen haben. Studien zeigen zum Beispiel, dass Eulen signifikant schlechtere Abiturnoten haben oder dass sie einem höheren Risiko ausgesetzt sind, an Depressionen zu erkranken. Wichtig ist es also zu wissen, was man selber für ein Chronotyp ist. Bin ich immer früh wach und weise eher morgens eine hohe Konzentrationsfähigkeit auf oder beginne ich erst abends so richtig aktiv zu werden und gehe erst spät schlafen? Um das ausführlich zu testen, haben wir übrigens einen Test in den Shownotes verlinkt. So richtig was gegen den Chronotyp machen kann man zwar nicht, allerdings kann man versuchen, wenn dies denn möglich ist, Arbeitszeiten so zu gestalten, dass sie besser zu dem jeweiligen Chronotyp passen.
Jetzt haben wir einige Methoden gehört, die helfen können, Schlaf, Konzentration und Energie trotz Stress zu verbessern. Aber auch, dass einige davon vielleicht auch Nachteile mit sich bringen. Am Ende muss jeder selbst rausfinden, was für ihn gut funktioniert. Aber dennoch sollte vielleicht der ein oder andere Studierende sich nochmal Gedanken machen, ob seine Methode wirklich die richtige ist oder ob da noch Optimierungsbedarf ist.
Dabei wünschen wir euch jetzt viel Erfolg und eine gute Nacht. Ein Podcast von Jule, Julia und Lisa.